meine Damen und Herren. Das Thema ist das Wesen des Streites zwischen Demokratie und Konterrevolution. Was ist wichtig an diesem Thema oder warum habe ich das auch gewählt? Weil wir ja die letzten Veranstaltungen oder in den letzten Jahren auch das zentrale Thema hatten, der Wende von der zweiten zur dritten Moderne. Diese Wende von der zweiten Moderne, die in meiner Zählweise Industriegesellschaft ist, zur dritten Moderne, die wir jetzt anfangen und die beginnt auch mit Schwierigkeiten technischer Art. Diese dritte Moderne ist Wissensgesellschaft. Und was heißt das, Wissensgesellschaft? Dass wir immer mehr Elemente der technischen, also der zivilisatorischen und des kulturellen Wissens haben und diese Wissensüberhänge auch steuern und lenken müssen. Was ich Ihnen also zeigen will, ist, dass wir es mit einer strukturellen Auseinandersetzung zu tun haben, in der wir bestehen müssen, wenn wir die Demokratie nicht verlieren wollen. Was wir im Augenblick erleben in der Bundesrepublik, ist der Streit um eine neue Regierung. Unter der Bevölkerung und in der Regierung streiten lernen. Und streiten lernen, das ist nicht einfach, weil die Menschen es nicht gewohnt sind zu streiten, obwohl sie ständig streiten. Das klingt paradox, ist auch paradox, weil wir den Zugang zum Streit verloren haben. Weil wir glauben, weil wir da sind, Ansprüche auf ein Gelingen in der Gesellschaft haben, das automatisch kommen muss. Es gibt keinen Demokratieautomatismus. Es gibt keine Demokratie, die ohne die Anstrengung der Demokraten funktioniert. Hier auch ist es so, dass wir eine neue Sichtweise gewinnen. Das Grundthema der sokratischen Philosophie, so wie ich sie verstehe, ist, der Mensch ist schwach geboren, um in der Demokratie stark, frei und souverän zu werden. Wir müssen auch an der Stelle schon verstehen, dass der Mensch ein Lernwesen ist. Dass wir, weil wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, müssen wir lernen, die Zukunft zu meistern und zu gestalten. Zuerst anerkennen, dass man in der Schwäche lebt, dass man angewiesen ist als Lernwesen auf seine Vorwelt, Umwelt und Mitwelt. Und dass wir in dieser Angewiesenheit ein Problem haben, aber auch eine Chance haben. Das Problem ist, wir müssen lernen, was wir noch nicht konnten. Und die Chance ist, wir werden uns dann entwickeln dorthin, wo wir noch nie waren. Aber davor haben viele Furcht. Und diese Auseinandersetzung oder diesen Streit um die Zukunft können wir nicht aus dem Wege gehen. Zukunft gestalten heißt immer, die Erbschaft der Vergangenheit, unsere Zivilisation und Kultur als eine Eigenwelt annehmen, die uns aber nur Eigentum wird, wenn wir ins eigene Schaffen kommen. Stärke, Energeia, entsteht als Praxis im Streit. Und Streit heißt griechisch Polemos. Und der Kampf, der notwendig ist, der Agon, um eine Zukunft zu gestalten, ist ein Kampf, in dem wir uns selber veranlassen müssen, einen Schöpfungsauftrag, den wir mit der Geburt mitbekommen haben, auch für uns selbst zu realisieren. In eine vorgegebene Zivilisation einzusteigen, die ist schon da, und eine Kultur zu entwickeln und aufzubauen, in der wir dann leben können. Was taucht da als erstes Problem auf, meine Damen und Herren? Es ist das Vermittlungsproblem. Vermittlung zwischen dem, was wir zivilisatorisch erben, von denen, die schon da sind, und der kulturellen Menschwerdung, die wir an uns und mit den anderen zusammen durchführen müssen. Und das ist immer Streit. Man muss mit den anderen und vor allem mit sich selber streiten. Und worauf stößt man dann? Auf zentrale Probleme, auch eben der Seele. Was ist Liebe? Was ist Eros? Was ist Zorn? Was sind die Leidenschaften des Menschen? Und diesen Streit oder mit diesem Streit dann die Tür zur Zukunft zu öffnen, das ist der Kampf und die Auseinandersetzung mit der Welt. An der Stelle möchte ich Sie auf einen interessanten Artikel von Heribert Brandl hinweisen, der heißt Kampf. Heribert Brandl versucht da in diesem Artikel auf die gegenwärtige Regierungsbildung zu reflektieren und fragt, was die eigentlich machen müssen. Mediation, also die Vermittlung zwischen verschiedenen streitenden, unterschiedlichen Charakteren und Parteien. Mediation will einer Politik die Zukunft öffnen, mit den Bürgern eben den Streit schlichten. Das ist der Hauptgedanke, der dahinter steckt. Und der soll am Ende natürlich den Bürgerkrieg verhindern. Das haben wir in der Weimarer Republik erlebt, dass es nicht funktioniert hat, weil unsere Eltern und Großeltern nicht streiten konnten. Die haben stramm gestanden und haben akzeptiert, was die Obrigkeit gesagt hat. Wo kommt diese falsche Akzeptanz der Streitunterdrückung her? Heribert Brandl weist richtig auf einen Artikel hin und auf eine juristische Tradition im Deutschen Reich, auf den Juristen Rudolf von Jahring. Der hat also vor 150 Jahren einen Vortrag gehalten, der hieß Der Kampf ums Recht. Und in diesem Kampf ums Recht, wo man eigentlich hinter Recht dann Tyrannis stellen müsste schon, da steht folgender Satz: Die Preisgabe eines verletzten Rechtes ist ein Akt der Feigheit. Der Kampf hingegen sei ein Akt der ethischen Selbsterhaltung. Das ist eine Rede über den militanten Patriarchalismus des 19. Jahrhunderts. Und der hat in der Phase des Wilhelminismus dann dazu geführt, dass die Idee des Krieges und die Unterdrückung der anderen Klassen durch die Feudalgesellschaft begründet wurde, und zwar theoretisch, dass man das Bürgertum und die Arbeiterklasse unterdrücken darf, um an der Macht zu bleiben. Die Situation im 19. Jahrhundert ist charakterisiert dadurch, dass wir in Deutschland einen Nationalfeudalismus hatten. Ich will Sie also auf diesen zentralen Gedanken aufmerksam machen. Der Streit ist wesentlich, aber das Patriarchat streitet nicht. Es gibt Befehle und diese Befehle sind politischer Natur. In diesem Aufsatz von Jahring, da steht also nun folgender Satz noch drin, und der bezieht sich auf Clausewitz. Und der hat den folgenschweren Satz aufgestellt: Der Krieg ist nichts als eine Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel. Dieses Diktum, das hat das 19. und 20. Jahrhundert bestimmt, und man hat dann immer zitiert: Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. So dumm war der Clausewitz aber nicht. Der schreibt nämlich in seinem Buch, dass der politische Gesichtspunkt mit dem Beginn des Krieges ganz aufhören sollte, würde nur denkbar sein, wenn man die Kriege, Kämpfe auf Leben und Tod aus bloßer Feindschaft wehren. Das Unterordnen des politischen Gesichtspunktes unter den militärischen wäre widersinnig, denn die Politik hat den Krieg erzeugt. Sie ist die Intelligenz, der Krieg aber bloß das Instrument und nicht umgekehrt. Wenn es also umgekehrt ist, dann ist der Krieg ein totaler Krieg wie bei den Nazis, und dann ist er auf Leben und Tod aus bloßer Feindschaft gemacht und ideologisch, und er ist dann Rassenkrieg. Das haben wir eben im 20. Jahrhundert erlebt. Dieses Extrem muss man eben immer im Auge behalten, auch wenn man jetzt den 20-jährigen Krieg in Afghanistan betrachtet, der ja, wie Sie wissen, gescheitert ist. Aber der Krieg in Afghanistan war kein Rassenkrieg, sondern ein Rachekrieg für die Zerstörung der Twin Towers 2001. Und er ist entstanden und geführt worden 20 Jahre, weil man unfähig war, diesen Krieg zu beenden. Was passiert aber, wenn man aus dem Krieg nicht aussteigen kann, wenn man nicht richtig streiten kann, dann stehen wir nicht nur vor der Unfähigkeit zu streiten, sondern auch vor der Unfähigkeit zu trauern. Sie kennen vielleicht das Buch von Alexander Mitscherlich und seiner Frau, Die Unfähigkeit zu trauern. Es war ein Buch über das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Unfähigkeit unserer Eltern und Großeltern, ihre Irrtümer und Fehler einzugestehen, sich einzugestehen und Trauerarbeit zu leisten. Trauerarbeit leistet man aber immer, wenn man sie denn leistet, hinterher, nachher. Die Geschichte geht aber ins Vorhinein. Und wenn man die Geschichte steuern will, dann muss man auch aus der Trauer aussteigen und in die Gestaltung, in die Sorge und in die Selbstverantwortung für die Zukunft hineintreten. Und das haben unsere Eltern zum großen Teil nicht gemacht. Die sind hineingetreten in eine Wohlstandszivilisation, in das Wirtschaftswunder, und sie und wir hatten Glück. Es gab zwei Glücksmomente. Die freie Marktwirtschaft war ein Glücksmoment, und das haben uns die Amerikaner geschenkt. Und das Grundgesetz war ein Glücksmoment. Und in diesem Grundgesetz steht der erste Absatz drin: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Darauf weise ich hier immer hin. Die Würde des Menschen ist sein Eigentum an sich selbst und sein Eigensinn an seiner zukünftigen Denkstruktur. Und in dieser Denkstruktur muss er in seinem eigenen Sinn, das ist nämlich das Wort Eigensinn, zunächst eigener Sinn, den eigenen Sinn finden, und er wird diesen eigenen Sinn mit dem anderen Menschen kreuzen, wenn er auf ihn trifft. Der hat nämlich auch einen Eigensinn. Und diesen eigenen Sinn und um den anderen eigenen Sinn zu streiten, ist eine menschliche Auseinandersetzung, und die zentriert sich um die Sorge. Niemand streitet nur rein sinnlos, solche Leute gibt es übrigens auch, aber es geht immer um Interessen. Inter, zwischen, und Esse ist Wesen. Wesen sind Menschen, und Menschen streiten um Haltungen, und in diesen Haltungen, in denen sie streiten, erleben sie eine Vorherbestimmung. Das heißt, sie erinnern sich an das, was sie geprägt hat. Unsere Erbschaft, unser kulturelles Erbe, unsere Familienstrukturen. Dieses Wissen hat in uns einen Niederschlag, in unseren seelischen Regungen. Und Aristoteles nennt es dann später die Natur des Menschen, sein Wesen, da kommt der Wesensbegriff her, und dieser sei vererbt. Beide Theorien, die Theorie des Vorwissens, Anamnesis von Platon, wie die Theorie, die Wesens- und Substanztheorie von Aristoteles, sind kulturelle Erfindungen, um den Menschen auf einen falschen Weg zu führen. Der falsche Weg heißt, alles, was in Zukunft geschieht, ist durch die Götter vorherbestimmt. Und dieses nenne ich die metaphysische Sperre vor der Zukunft. Diese metaphysische Sperre ist das zentrale Problem unserer Kultur und das zentrale Problem von Ihnen und von mir. Wir alle sind unter diesem Vorzeichen aufgezogen worden, dass das, was wir erlebt haben, uns prägt und dass es unveränderlich ist. Dass sowohl die kulturelle Erbschaft unveränderlich ist, Platon sagt, die kommt von den Göttern, dass die genetische Erbschaft unveränderlich ist, Aristoteles sagt, es kommt durch die Vererbungslehre. Und jetzt frage ich Sie, warum soll man dann überhaupt noch streiten? Warum soll man nicht alle Viere gerade sein lassen und den lieben Gott einen schönen Tag wünschen. Ich sage Ihnen warum. Weil die Welt nicht vorherbestimmt ist und der Mensch nicht durch seine genetischen Strukturen davon abgehalten werden kann, sein Leben zu entwickeln. Meine Damen und Herren, wir sind mehr als die Vergangenheit und wir sind mehr als die Natur, die wir geerbt haben. Warum haben wir so einen schlechten Zugang zum Entwicklungsgedanken? Und das eben ist auch das Wesen des Streites. Entwickeln ist ja streiten. Da komme ich nochmal auf den Vortrag des Juristen Jering zurück. Der Kampf ums Recht, den muss man, den Kampf, Schrägstrich, als Krieg verstehen. Und wenn er sagt, diesem Kampf und diesem Krieg nicht zu begegnen, das sei ein Akt der Feigheit, also Krieg. Streit, wenn er dann kommt, wird zum Krieg. Und das Recht ist dann ein Akt der ethischen Selbsterhaltung, also dieses Selbsterhaltungsdenken, was wir dann später auch bei Nietzsche sehen werden. Es geht also auf eine lange Tradition der Verdrängung des wahren Wesens des Streites zurück. Und ich sage, das ist die Enteignung der Streitfähigkeit in unserer Kultur. Heraklit ist im 19. Jahrhundert immer wieder mit diesem Satz zitiert worden: Der Krieg, Polemos, ist der Vater aller Verhältnisse oder Dinge. Dieser Satz also wurde im 19. Jahrhundert zur Begründung des Krieges und in Propagandareden wiederholt. Tatsächlich heißt der Satz: Der Streit, Polemos, Streit, Kampf, Krieg, ist der Vater von allem, der König. Die einen macht er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien. Das ist der eigentliche Satz, den der Heraklit gesagt hat. Der Polemos ist der Streit. Und das haben wir auch in unserer Rede vom Polemisieren. Das wird ja mit Worten gemacht. Heraklit sagt dann an einer anderen Stelle, das Weltprinzip sei das Werden. Panterei, alles fließt. Der Streit der Jahreszeiten sei das Naturwerden. Und der Eros, der bei Hesiod noch die göttliche, die urgöttliche Kraft war, das Urprinzip, das hinter der Natur und der Menschenwelt steht, sei das bewegende Kraftprinzip. Nun ist es aber bei Heraklit so, dass der schon anfängt zu verstehen, dass es eine Zweiteilung zwischen Kosmos und Welt gibt. Was also der Heraklit hier sagen will, ist, ich zitiere, die Sonne als Wächterin der Jahreszeiten bringt die Veränderung zum Vorschein und die Horen, also die Tages- und Nachtzeiten, die alles bringen. Entstehen und Vergehen ist für ihn ein Kampf und Streiten. Und da streiten die Jahreszeiten, der Winter streitet mit dem Frühling und der Frühling gewinnt und der Frühling streitet mit dem Sommer und der Sommer gewinnt und der Herbst streitet mit dem Sommer und der Herbst gewinnt und am Ende gewinnt der Winter wieder im Streit mit dem Herbst. Das sind die Jahreszeiten. Und was bedeutet das? Dass der Heraklit sagt, es gibt zwei Elemente des Streitens, nämlich ein Streiten in der Natur, es gibt ein Streiten eben auch in der Menschenwelt. Und das auf diesen zentralen Gedanken möchte ich Sie aufmerksam machen, der ist wichtig, den muss man festhalten. Die Natur streitet in uns und wenn Sie Frühlingsgefühle haben, dann ist das Ihre Natur. Wenn Sie aber sagen, ich will jetzt trotzdem in einem geschlossenen Raum hier diese Veranstaltung hören, dann ist es ein Streit möglicherweise gegen ihre Natur. Die Natur sagt, es ist draußen schön, dann möchten wir baden gehen. Aber man sagt, ich will jetzt hier diesen Vortrag hören oder ich will jetzt dieses kulturelle Projekt machen. Wir müssen also an der Stelle den Übergang von der Naturdetermination oder Vorherbestimmung, ich nenne das immer die erste existenzielle Transformation, wir müssen diesen Übergang in uns selbst verstehen lernen und dann auch die zweite existenzielle Transformation. Dazu später. Also der Übergang zur Menschenwelt findet im Streit statt. Und das sagt Heraklit, zitiere: Es strebt wohl auch die Natur nach den Gegensätzen und wirkt aus dem Einklang, nicht aus dem Gleichen. So führt sie das Männliche mit dem Weiblichen zusammen und nicht etwa ein jedes zu seinesgleichen und knüpft so das allerersten Band durch die entgegengesetzten Naturen. Das Erste und das Zweite ist die Verbindung des Männlichen und des Weiblichen. Und diese Verbindung des Männlichen und des Weiblichen bringt dann hier das allererste Band, das Kind, hervor. Und die Menschen, die dieses Grundprinzip ihrer Beziehung und dann die Entstehung des Heimes, Oikos, des Hauses, zustande bringen, die bauen die Stadt auf. Und die Stadt braucht Ordnung, Gesetze und die Erfindung, sonst existiert sie als Polis nicht. Dann sagt der Heraklit, das Volk muss für seine Gesetze kämpfen wie für eine Stadtmauer. Hier nun stoßen wir spätestens wieder auf das Wort Polemos, nämlich streiten. Wenn die Bürger in der Stadt nicht richtig streiten können, wenn sie sich nicht zusammensetzen können und den Logos heißt miteinander reden, miteinander streiten, um die richtigen Fragestellungen, das richtige Fragen, ist Erotema, da steckt das Wort Eros drin, um den richtigen geistigen Eros und die Kraft streiten. Wenn sie das nicht können, den Wort mit streiten, dann greifen sie zu den Waffen, dann kommt der Krieg mit der Waffe in der Hand. Und das ist auch eben die Übergangsstelle im Griechischen. Das Griechische sagt, Polemos ist zweifach zu verstehen. Einmal als ein Streit mit Worten, und wenn die Menschen nicht mit den Worten richtig streiten können, dann greifen sie zur Waffe. Und das ist tatsächlich das zentrale Problem. Wenn Kulturen, auch demokratische Kulturen, keine Streitkultur entwickeln oder sie verlieren, wie wir das jetzt in den Vereinigten Staaten vorgeführt bekommen haben, am 6. Januar mit dem Sturm auf das Kapitol, dann geht der Streit in den Bürgerkrieg über, und das wussten selbstverständlich die Alten auch schon. Was geht also dem Raub des Streites voraus? Was ist diese metaphysische Transformation, die uns daran hindert, den Streit richtig zu führen als ein Element des Werdens? Eros, Streit und Kampf in der Natur ist das eine. Die Differenz von Natur und Welt, die Differenz von Welt und Welt. Und dann kommt schon der Übergang. An der Stelle, wenn man den Natur oder die Natur streiten sieht, wie Heraklit das gesagt hat, ist es das eine. Aber wenn die Menschen miteinander streiten, entsteht eine andere Transformation, nämlich das Erste, das Weibliche streitet mit dem Männlichen. Die Bürger streiten um ihre Zivilisation und am Schluss gibt es die Differenz auch von Bürger und Kultur. Bei all dieser Auseinandersetzung in der Natur, die erste existenzielle Transformation, in der Kultur, die zweite, taucht das Problem der Angewiesenheit auf. Menschen sind auf andere Menschen angewiesen. Der Mensch ist also angewiesen in einer Übergangsstelle von Natur zu Kultur. Und diese Übergangsstelle braucht Sorge, Vorsorge, sonst kommt das Leben nicht ins Dasein. Es findet bei uns immer eine erste Naturtransformation statt. Das ist bei den Tieren und bei den Menschen genauso. Und dann haben wir es gleichzeitig mit einer kulturellen und existenziellen Kulturschöpfung zu tun. Nestbau bei den Tieren ist ihre existenzielle Transformation, die erste, und Nestbau bei den Menschen ist die kulturelle, die zweite Transformation. Aber in allen diesen Verhältnissen kommt etwas zum Ausdruck, was Liebe ist. Die Tiere lieben natürlich ihre Kinder auch, aber die schmeißen sie dann auch aus dem Nest. Bei uns gibt es oft Hotel Mama, dass Menschen noch mit dem 35. Lebensjahr zu Hause leben. ohne dass sie ihr Nest verlassen oder dazu veranlasst werden. Die Natur stößt ihre Mitglieder in die Natur, die Menschen müssten ihre Menschen in die Zivilisation und Kultur, sie zu einem Übertritt in die Welt veranlassen. Und das ist was anderes. Wir sind also an dieser Stelle, wo wir die metaphysische Sperre und den Raum des Schöpfungsdenkens uns darüber eben Gedanken machen müssen. Und diese metaphysische Sperre ist, dass in unserer Kultur ein Denken zu Hause ist, was wir geerbt haben, das uns immer wieder zurückwirft und sagt, wir sind keine Kulturwesen, sondern Naturwesen. Und unser wesentliches Denken oder unser Fühlen und alles ist in der Natur angelegt. Und diesen Naturdeterminismus wird immer wieder zur Welt gebracht. Das, was der Platon Anamnesislehre oder Wiederholung durch die Götter und Aristoteles die Vererbungslehre genannt hat, das ist die Rückdrängung der Kultur und das Restaurieren von Strukturen der Natur oder des Naturdenkens, den Menschen zu einem Naturwesen zu machen, obwohl er ein Kulturwesen ist. Was bedeutet es dann? Das bedeutet, dass es einen Raub der Schöpfung gibt, dass wir aus diesem Grunde, weil wir überhaupt nicht den Zugang zu unserer Streitkultur in der Kultur bekommen und die Berechtigung in der Kultur, um unser Leben zu streiten, immer wieder verwiesen werden auf einen Naturmythos, dass unsere Streit- oder Nichtstreitfähigkeit in der Natur angelegt ist oder in unserer ererbten Kultur von der Familie, die aber auch durch den Clan bestimmt ist und die man nicht ändern kann. Das nenne ich eben die metaphysische Sperre. Und diese metaphysische Sperre zu überwinden, ist eine große Anstrengung. Und ich habe sie auf die Hegelsche Logik hingewiesen und auf die Wiederentdeckung des Chiasmus. Was ist das?